Was trinkst du denn da?
Das ist ein Bergkräutertee.
Ah, du bist eine, die das Sackerl drinnen lässt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also ich trinke schon Tee, ja, aber das Sackerl dann drinnen lassen in der Tasse. Das
weißt du, damit es so richtig intensiv wird?
Ja, eben.
Jetzt ist das so, oh, da fliegst du fast um vor lauter intensiv.
Vor lauter Kräuter.
Ich brauche es intensiv.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
Ganz ein großes Thema heute. Unsere Ohren. Die haben wir nämlich auch noch nicht behandelt. Also du schon viele, aber in unserem Podcast noch nicht. Und Dr. Google hat zu mir gesprochen und hat von der Otopexie gesprochen. So nennt man die Ohrenanlegeplastik, wenn das korrekt ist.
Ja, kann man so nennen, ja.
Und ich habe es eigentlich ziemlich beeindruckend gefunden. Das geht relativ weit zurück. Auch 1880 ist die erste Ohrenanlegeplastik vermerkt gewesen von amerikanischen Chirurgen Edward Talbot Ely. Der hat es anscheinend als erster beschrieben und dann auch angewandt.
Dr. Google ist ein bisschen Amerika-lastig. Ich meine, das, ich schaue das nochmal nach, ob wir da nicht einen Europäer finden. Gut, Anlegeplastik, das wird es wahrscheinlich.
Eben, das denke ich mir, ja, dass es wirklich für diesen Zweck verwendet worden ist, gell? Auf jeden Fall Tatort abstehende Ohren. Das ist einmal unsere Ausgangslage. Es gibt ja die verschiedensten Ursachen für abstehende Ohren. Wollen wir das vielleicht als erstes einmal anreißen? Warum stehen Ohren ab?
Jetzt bin ich schon wieder, jetzt muss ich schon wieder ein bisschen abweichen oder in die unter Anführungszeichen Anatomie gehen.
Ja, bitte.
Und zwar deshalb, weil da oft Missverständnisse vorherrschen, was da eigentlich wo gemacht wird. Mhm. Äußere Ohr. Ja, es gibt ja ein inneres Ohr und ein äußeres Ohr. Und das äußere Ohr, sprich wie es so schön im Land bei uns heißt, Ohrwaschel, mehrere Abschnitte. Da gibt's einmal die Ohrmuschel. Und die Ohrmuschel ist an und für sich nur der innerste Teil direkt anschließend an den Gehörgang. Mhm. Dann kommt die sogenannte Antelix. Das ist die erste Falte, die praktisch die Ohrmuschel umrahmt, die im oberen Bereich sich so V-förmig aufspaltet.
Ah ja.
Und dann kommt die Helix. Das ist eben der eingerollte äußere Rand.
Helix. Ja. Da, wo man die Ohrringe befestigt, wo die Piercings reingeschossen werden.
Genau,
oder?
Das meistens in der Helix. Es gibt ja auch welche, die sind in die Ohrmuschel knallen, yeah, also innen drinnen. Aber in erster Linie wird eben da die Helix malträtiert. Und vorne, der vordere Abschluss, ist der sogenannte Tragus. Also das ist dieser kleine Knorpel, der den Gehörgang nach vorne hin abschließt.
Das, was so leicht raussteht auch,
genau,
oder?
Genau.
Okay. Mhm. Da kann man übrigens auch Piercing reinmachen.
Ja, genau. Und das ist eigentlich ganz, da bin ich fast ein bisschen konservativ. Weil über den Tragus läuft ein ganz wichtiger Meridian. Mhm. Und also man kann von der Akupunktur halten, was man will, aber diese Energieflüsse und diese Meridiane, da ist was dran.
Ja, fix.
Und eben genau da, über den Tragus, läuft da ganz ein wichtiger Meridian.
Da gibt's ja auch immer wieder diese Schauergeschichten, dass wenn man sich da in diesen Tragus ein Piercing reinschießen oder stechen lässt, dann kann der Sehnerv auch oder das Auge drunter leiden. Na, das sind wieder die Schauergeschichten,
ja,
die Dr. Google auslöst.
Ja, das würde jetzt auch wieder in den Rahmen des Mythos, ja, ein bisschen. Das ist nicht zu erwarten.
Dass also da was einschläft, muskulär.
Nein. Ich meine, das ist zu allgemeinen Störungen im Energiefluss und damit zu Verschlechterungen kommen kann. Mhm. Das will ich jetzt nicht ausschließen.
Kopfschmerzen.
Aber dass es zur Beeinträchtigung der Sehkraft kommt, das halte ich jetzt wirklich für einen Mythos.
Ja. Okay.
Ja, eben, es ist also ganz wichtig, dass man da eben diese einzelnen Bereiche unterscheiden kann. Und wenn ein Ohr absteht, kann das ja mehrere Gründe haben. Der häufigste Grund ist, dass die sogenannte Antelix, also die innere Falte, verstrichen ist. Mhm. Das ist das klassische Segelohr, ja, also wo praktisch das Ohr gar nicht einmal so zu groß ist, aber es wirkt einfach viel größer, weil es fehlt diese innere Falte und dadurch steht es fast in 90 Grad Winkel vom Kopf ab.
Da kann es nur so klein sein, ja.
Ja, das ist auch ganz recht einfach und zu korrigieren. Wie gesagt, das ist am häufigsten. Mhm. Mitspielt sehr oft auch die Ohrmuschel, also der innerste Teil, die sogenannte Concha, weil hier, wenn die Muschel ein bisschen breiter ist, dann drückt sie natürlich auch das Ohr vom Kopf weg. Mhm. Und wirkt das Ohr auch abstehend. Also man kann auch die Antelix formen oder es kann auch eine geformte Antelix vorhanden sein, wenn aber die Ohrmuschel sozusagen relativ breit ist, dann kann es eben auch da zu dem Eindruck kommen, dass das Ohr absteht. Und dann gibt es ja noch die extremen Verformungen, eben dass eben die Helix verstreicht, dann das typische Spitzohr. Spock.
Elfenohr.
Das Elfenohr hängt mit, das Elfenohr, ja genau, das hat ja oben auch einen Spitz, aber unten natürlich, das ist ja eine bekannte Komplikation nach einem Facelift, dass eben das Ohrläppchen verstreicht. Manche haben es ja auch angeboren, die haben kein Ohrläppchen, da geht das Ohrläppchen sozusagen nahtlos in den Wangenbereich über und das nennen wir eigentlich so klassisch das Elfenohr.
Okay.
Und dann gibt es noch die massiven Deformitäten bis hin zum Schüsselohr, wie das heißt. Also
das ist riesig einfach, oder?
Nein, das ist gar nicht einmal. Das ist meistens sogar kleiner als ein normales Ohr, aber das ist so in sich eingerollt. Das sieht man oft bei allgemeinen so Syndromen, wo eben die Ohrmuschel mit betroffen ist. Also bei angeborenen Fehlbildungen im Gesichtsschädelbereich ist dann auch oft das sogenannte Schüsselohr dabei. Es kann aber auch ganz für sich stehen.
Spannend, dass das eben wirklich, ich habe noch nie so genau auf Ohren geschaut, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
Ja, das Ohr ist in der plastischen Chirurgie an und für sich, wie soll man sagen, ein sehr breites Thema.
Ja.
Ich meine nicht nur, dass die normale Ohranlegeplastik sehr häufig ist, aber wenn es da um rekonstruktive Dinge im Ohrbereich geht, Da gibt es ja ganze Bücher drüber und da sieht man, wie schwierig und wie ungelöst zum Teil Problematiken sind. Jetzt fällt mir übrigens ein, das haben wir auch in der Geschichte der plastischen Chirurgie da in dem Podcast besprochen, dass ja bei den Duellen oft die Ohren auch abgeschnitten worden sind. Und da sind ja auch Rekonstruktionsversuche zumindest gemacht worden.
Zumindest wieder annähen, ja. Mhm. Wie sie dann ausgeschaut haben, glaube ich, war Wursthaupt.
Kein Kommentar. Selbst heutzutage ist eine Rekonstruktion von einem Ohr wirklich eine ganz komplexe Angelegenheit.
Machst du es selber oft?
Ohranlegeplastiken, also Korrekturen, mache ich oft.
Ja.
Ohrrekonstruktionen ganz selten.
Und kann man da wieder zwischen Frau und Mann, glaube ich, wird es da relativ ausgeglichen sein im Verhältnis zu anderen Dingen wie Brust oder Nase?
Ja. Das ist eigentlich geschlechtsunabhängig.
Okay.
Ja.
Ich habe es ganz interessant gefunden, wenn man das eingibt, auch Ohrenanlegetechniken, da gibt es ja wieder unzählige.
Genau.
Zum Beispiel Ohranlegetechnik nach Mustard, Converse, Stenström, das wird vermutlich irgendwie Skandinavien sein, oder Fritsch zum Beispiel. Mhm. Sagt dir das was?
Mustard und Converse natürlich. Stenströms habe ich auch schon einmal gehört. Mhm. Es ist ja immer die Problematik mit diesen Anlegeplastiken nach irgendjemanden.
Ja.
Die werden immer modifiziert. Ja. Der hat den Grund veröffentlicht und deswegen wird es nach ihm benannt. Aber meistens werden die Techniken dann über die Jahre sowieso so adaptiert oder optimiert, dass das mit der eigentlichen Technik, ja, zum Beispiel Converse, der hat ja quasi die Ohrmuschel, das ist schwer zu sagen, den Knobel noch einmal eingerollt. Ja.
Aha.
Ich mache die OP nach Converse, aber anders.
Yeah.
Ja. Also es ist eigentlich kein Converse mehr. Aber es heißt, man kann es trotzdem noch so bezeichnen. Und so spielt es ja immer. Es gibt ja auch, was ich bei der Brustkorrektur zum Beispiel, Le Jour, Hall Findlay, Höhler Pitangi. Also da gibt es ja so viele Namen, die da immer wieder aufpoppen, die aber mit dem, wie die das ursprünglich beschrieben haben, eigentlich sehr wenig zu tun haben.
Im Prinzip sind es einfach Schritte einer Weiterentwicklung.
Genau.
Okay. Und es ist ja schon wieder gruselig, wenn man da so reinschaut. Nähen, schneiden, ritzen. Da kann man ja wirklich ja wieder ganz viele Methoden anwenden. Mhm. Wollen wir da vielleicht mal reintauchen? Wie geht man bei so einer Ohrenanlegeplastik vor?
Also eine Anthelix-Bildung. Würde ich das jetzt nennen, die Anlegeplastik, die Standard-Anlegeplastik. Mhm. Wenn also das, was am häufigsten ist, nämlich eben die Anthelix fehlt oder nur sehr rudimentär ausgeprägt ist. Ich mache eine Kombination aus verschiedenen Techniken. Ja. Gehen tut es darum, der Ohrknorpel ist ja extrem elastisch. Also wir können das Ohr in alle Richtungen biegen, yeah. Springt sofort wieder in den Ausgangszustand oder Ausgangsposition wieder zurück. Und man muss in erster Linie dem Knorpel seine Spannung ein bisschen nehmen, damit es auch ein dauerhaftes Ergebnis gibt. Dazu mache ich es so, dass ich eben, wenn ich jetzt das Ohr nach hinten biege, dann muss ich also die vordere Oberfläche des Ohrknorpels schwächen. Ich ritze das ein. Mhm. Ich biege mir da eine Nadel zurecht und kratze unter der Haut praktisch, mache ich Kratzer in den Knorpel. Und dadurch nehme ich die Oberflächenspannung.
Okay.
Es kann sich sozusagen wie ein Fächer ein bisschen aufspragen.
Ja. Yeah.
Und dadurch lässt sich's leichter biegen. Und dann fixiere ich es auf der Rückseite mit Fäden, die drinnen bleiben, weil ich weiß, wie gern der Knorpel wieder an seinen Urzustand zurückkehrt und der Faden, der sich auflöst, haltet man einfach zu wenig lang.
Ja.
Das ist so mein Zugang, jetzt ganz grob gesagt. Ja, also ich biege das zurecht, ich ritze die Vorderseite ein, aber von hinten, also vorne ist keine Narbe, und entlang der neu zu bildenden Falte und dann positioniere ich das mit sogenannten Matratzennähten, also mit Nähten, wo man zweimal ein- und aussticht und dann einen Knopf macht und dann zieht sich quasi der Knorpel in die richtige Falte zusammen.
Kann man das ein bisschen auch mit einer Zahnspange vergleichen, dass der Knorpel dann auch wirklich irgendwann nachgibt und die Spannung weniger wird?
Ja, natürlich ist vernarbt und die Spannung gibt nach. Und dann bleibt er, auch ohne Faden.
Ja. Ist es am Anfang für die Patienten unangenehm?
Ja. Also ich finde, Ohranlegeplastik ist ganz schön gemein. Ja. Das ist so, so ein ziehender Schmerz. Und das Blöde ist, du kannst nicht links und nicht rechts liegen, ja, weil meistens macht man beide Ohren.
Ja.
Und ich empfehle dann immer genug Säen sich vorzubereiten für die ersten Nächte und ein Nackenhörnchen so einfach, dass man am Rücken liegen kann und nicht aufs Ohr legt. Das ist wirklich lästig. Also die ersten Tage nach einer Ohrenlegeplastik sind nicht fein. Kinder haben da einen Vorteil, weil Kinder, der Knorpel bei Kindern ist wesentlich weicher und biegsamer und das tut denen auch weniger weh. Mhm. Je starrer der Knorpel wird, desto unangenehmer wird es.
Von welcher Zeit sprechen wir da? Was für Dauer würdest du da anschlagen nach der OP, bis diese Spannung wirklich tatsächlich spürbar besser wird?
Es dauert normalerweise so, also nach den Berichten von meinen Patienten und Patientinnen, so 2 Tage. Also es kann schon einmal länger dauern. Manchmal sagen sie, das war jetzt nicht so schlimm. Es ist wie immer alles sehr individuell, ja. Aber 2 Tage muss man schon rechnen. Oder 2 Nächte, das ist ja das Thema.
2 Nächte, ja. Also da wirklich schon, dass man genug Serien zur Verfügung hat.
Ja.
Da könntest du ja eigentlich ja Kooperation mit dem Streamingdienst, dem großen Ender, vornehmen, oder? Oder, dass man da sowas durchpinschen kann, inklusive zu Ohrenanlegeplastik, das wäre doch ein Tipp.
Ja, so ein Monatsabo.
das wäre aber eine weiterspinnende Idee. Okay, also hinten mit Faden. Wir haben gerade vorhin ja über die Meridiane gesprochen. Wie schaut denn das auf der Hinterseite der Ohren aus?
Also so gut bin ich jetzt da nicht, aber was ich weiß, ist da nicht dramatisch was los. Also gerade auf der Ohrenrückseite ist eigentlich eher Ruhe. Also da macht man nicht viel kaputt.
Kann man den Anker legen quasi fürs Ohr.
Mhm.
Okay. Was sind die größten Herausforderungen? Was kann denn da schiefgehen?
Naja, das, wovor ich immer ein bisschen, wie soll man sagen, wo immer darauf hinweise, diese Fäden, die sich ja nicht auflösen. Also ich nehme da einen Faden aus Gore-Tex. Ja, also genau das Material, aus dem die Jacken sind.
Yeah.
Das ist ein Faden, den die Gefäßchirurgen auch nehmen, um Blutgefäße zusammenzunähen, und die lassen die Fäden ja auch drinnen. Und das ist ein unheimlich stabiler, gewebsfreundlicher Faden.
Mhm.
Der kann halt aber trotzdem einmal, kann sein, dass dieser Faden dann durch die Haut durchkommt, weil gerade beim Ohr ist ja sehr wenig Unterhautgewebe da. Das ist ja alles total zart und dünn. Und dann da muss man den Faden entfernen. Im Normalfall ist das kein Problem. Ich mache ja 3 bis 4 Fäden rein. Also wenn einer wegfällt, ist das nicht das Thema.
Yeah.
Aber es ist auch schon passiert, dass es durchgerissen ist, dass also quasi die Haltefäden zu wenig tief gegriffen haben und der Knorpel ausgerissen ist und dann das Ohr wieder aufsteht.
Wenn man da dahinter, wenn man da reinfährt mit den Fingern nach so einer OP, spürt man diesen Faden dann auch,
ja,
oder?
Ja, den Knopf spürt man, wenn man hingreift.
Und kann man den dann auch irgendwie beschädigen, wenn man da drauf? Das sollte man wahrscheinlich die ersten. Das nicht, oder?
Wenn das zu ist, ist das zu. Also das ist nicht das Thema.
Okay, also das ist tatsächlich das Risiko, dass das reißen könnte.
Dass es wieder vorgeht oder eben, dass er eben ein Faden sich durcharbeitet, der entzündet sich dann ein bisschen, gibt dann so einen kleinen Eiterpunkt, dann platzt es auf und dann schaut der Faden raus und da muss man einfach entfernen. Im Normalfall muss man dann eh nichts tun, aber manchmal geht das Ohr dann auch wieder ein bisschen vor und dann muss man wieder nachnähen. Das ist jetzt nicht der große Eingriff, aber das kann passieren. Ich meine, es kann auch einmal, wovor ich mich sehr fürchte, was mir aber mit dieser Technik noch nie passiert ist, dass der Knorpel bricht.
Mhm.
Weil, also dann hat man keine Falte, sondern eine Kante.
Oh, okay.
Das sieht man nicht oft, Gott sei Dank, aber früher war man da wesentlich radikaler mit der Anlegeplastik,
yeah,
und hat eben einfach den Knorpel geknackt, ja, und das sind dann so Anthelix, die so eine Scharte haben. Ja. Also die sind dann so scharfkantig.
Mhm.
Und das schaut dann nicht nach dem Ohr aus.
Yeah.
Also das schaut nicht schön aus, finde ich.
Ja, man kann
das darf nicht passieren.
Den Knorpel kann man tatsächlich verletzen, ja.
Ja.
Kurzer lustiger Input. Mein Mann damals, vor 12 Jahren, wo wir uns halt kennengelernt haben, hat der immer, wenn er so ganz lustig drauf war, so an den Ohren gezogen und hat so ein Affengesicht gemacht, gell?
Mhm.
Hat das so aufgestellt. Und das war einmal kurz vorm Ausgehen, natürlich ein bisschen vorglühen und so, hat er da so festgezogen, dass der Knorpel gerissen ist. Der hat jetzt tatsächlich da ganz oben, wo dieses V sich bildet, auch so einen Hügel drinnen.
Mhm. Mhm.
Also es braucht gar nicht so viel, dass man so sein Ohr eigentlich beschädigen kann,
ja,
gell?
Ja, was ja typisch ist, die Ringer. Also diese nach dem griechisch-römischen, yeah, Stil, glaube ich, heißt, yeah, das, gell? Die haben alle kaputte Ohren.
Ja, klar.
Weil die nehmen sich ja immer in den Schwitzkasten,
ja,
und die haben dann permanent Blutergüsse.
Ja. Yeah.
Und irgendwann einmal ist dann der Knorpel kaputt und die haben dieses Kohlohr. Das ist schon, das ist nur mehr ein
schaut wild aus.
Knorpelhaufen,
ja, das beschreibt's, ja.
Ja. Ist der einmal aus der Spannung, ist er hin.
Sehr,
ja, da gibt es keine Lösung.
Ja, ja.
Ja. Du kannst, bei der Nase geht es noch besser, weil da tun wir ja auch oft Spannungen wieder herstellen.
Mhm.
Da ist aber genug Gewebe drüber. Nur,
ja,
beim Ohr ist das große Problem, gerade die Ohrvorderseite, die man sieht, da ist Haut, dann ist das sogenannte Perichondrium, also die Knorpel. Haut, das ist so wie die Beinhaut beim Schienbein, yeah, die so schön wehtut, wenn man,
ja,
drauf hat. Und dann ist der Knorpel und da ist nichts dazwischen. Also das ist wirklich, das ist wie ein Paket,
ja,
und das kann man, das zu trennen ist schon fast unmöglich.
Mhm.
Und dann da irgendwas zu formen und irgendwas hinzubringen, ist extrem schwierig. Und das macht da die ganzen Rekonstruktionen bei den Ohren so wahnsinnig problematisch.
Kniffliger irgendwie, gell? Da muss man halt wirklich ganz geschickt rangehen. Hast du tatsächlich auch schon mal eins annähen müssen wie der Ohr, komplett?
Ja, in der Klinik haben wir schon so Teilamputationen, die wir dann wieder angenäht haben. Es lässt sich auch ganz gut annähen.
Yeah.
Das geht an und für sich schon halt auch wieder mit Einschränkungen. Aber sehr oft ist das danach verloren.
Ja, wenn es abgestorben ist, ja, oder so. Aber theoretisch kann man es da eigentlich dann schon super einrichten, oder? Da kann man ja schon so Vorkehrungen treffen, dass es nicht absteht oder kann man da den Winkel irgendwie verändern am Ohr? Also man natürlich, der Gehörgang sollte halt frei bleiben,
ja,
wäre gut.
Das ist schon, na gut, also dass es jetzt wirklich an der Basis reißt, das ist ganz selten. Ja, meistens ist es irgendwie in Höhe von der Antelix, so quer durch die Ohrmuschel, gerade der obere Bereich, wenn es ein Trauma ist, ja. Dann und dann lässt sich das, wenn man das dann gleich hat, dann hat man eine mittelgradige Chance, dass das dann wieder anheilt. Aber es kann auch ganz genauso schnell auch wieder absterben und dann ist es verloren.
Du hast es vorhin schon angesprochen, hinterm Ohr, diese Haut, die ist ja auch ganz zart und dünn. Wird die tatsächlich auch verwendet, um zum Beispiel ein Trommelfell zu rekonstruieren?
Also die retroaurikuläre Haut, ja, diese Haut von der Ohrmuschel zum Hinterkopf hin, yeah, diese Falte, ist überhaupt eins unserer absoluten Lieblingsersatzteillager für Haut. Also wir nehmen diese Haut, wenn man so zum Beispiel bei weißen Hautkrebs, also beim Basaliom oder auch beim Plattenepithelkarzinom, das so bis zu 2 Euro-Stück große Defekte im Gesichtsbereich hinterlässt, da nehmen wir die Haut hinterm Ohr, weil die einfach sehr vital, sehr gut einheilt, meistens die gleiche Struktur hat, eben sehr zart ist und machen aus dem Decken so, oder verschließen mit dem sogenannten Vollhauttransplantat eben diesen Defekt. Und dann, da ist eben diese Zone hinterm Ohr wirklich ein beliebter Entnahmeplatz. Da muss ich jetzt wegen dem Trommelfell muss ich passen, das ist HNO-Geschichte. Also da muss man heißen aus dem Ohrenarzt fragen. Also ich weiß, dass ein Trommelfell wesentlich dünner und zarter ist als die Haut hinterm Ohr, aber vielleicht das eine Option ist es.
Das bringt immer neue Erfahrung. Das ist, glaube ich, ganz ein spannender Fakt. Carlo, lass uns doch unseren großen Mythos klären für diese Folge. Und zwar, die Ohrenanlegeplastik hat Einfluss auf die Hörleistung. Mythos oder nicht?
Mythos, würde ich sagen. Ja. Also es ist ein Mythos. Eine normale Ohrenanlegeplastik hat auf das Hörvermögen keinen Einfluss. Ein Ohr, das verloren geht, eine Ohrmuschel, die durch eine Tumorentfernung, was sehr häufig, also häufig, aber häufiger ist, als dass das Ohr wirklich jetzt amputiert wird, bei irgendeinem Unfall oder sowas, das hat sehr wohl einen Einfluss aufs Hörvermögen. Also ich kann mich an eine Patientin erinnern, die sagt, sie kann die Schallrichtung nicht mehr so bestimmen.
Wow, okay.
Also sie hört es nicht mehr, ist es mir eher, kommt sie eher von hinten oder von vorn, ja. Also das ist, und sie hat, das hat sie wahnsinnig irritiert. Also das schon, ja, aber da muss wirklich ein Großteil von der Ohrmuschel fehlen. Mhm. Also vom äußeren Ohr fehlen. Aber ob das Ohr ein bisschen mehr absteht oder anliegt, das hat keinen
nichts damit
Einfluss
zu tun. Ja, man muss sich ja vorstellen, diese Ohrmuschel mit ihren, eben mit diesen Gängen, die da drauf sind, die filtert ja oder leitet den Schall ja ins Ohr rein. Und wenn das dann plötzlich irgendwie anders oder eben deformiert ist, kann das ja voll irritierend sein. Das kann man schon vorstellen, ja.
Noch einmal, da muss aber schon viel passieren und viel fehlen vom äußeren Ohr, dass das wirklich einen Einfluss hat. Also im Normalfall genügt quasi die Concha, also die innere Ohrmuschel, bis hin zur Antelix, die ist entscheidend. Aber eben wie gesagt, der Anlegeplastik kennt da gar nichts.
Also Mythos.
Mythos.
Ohranlegeplastik hat keinen Einfluss auf den Hörfluss, auf die Hörleistung.
Ja.
Okay, also Mythos geklärt. Was jetzt noch ganz spannend wäre, wenn wir nochmal auf die Rekonstruktion kommen. Wie genau läuft jetzt das ab?
Ja, also Rekonstruktionen passieren entweder durch nach Verletzungen, nach Traumen, wo also ein Großteil der Ohrmuschel verloren geht, nach Verbrennungen. Es gibt auch ein angeborenes Fehlen des äußeren Ohres. Und in meiner Praxis sehr häufig sind natürlich Tumoroperationen, wo ein Großteil des Ohrs verloren geht. Mhm. Sehr viel kann man mit dem Rest des Ohres wiederherstellen. Also da gibt es einige Methoden, wo man erstaunlich viel rekonstruieren kann, ohne dass man jetzt von irgendwo anders das hernimmt. Wenn jetzt wirklich das äußere Ohr zum Großteil fehlt, kann man zum Beispiel aus dem Rippenknorpel die Helix und Antelix schnitzen.
Gar cool.
Kann sie unter die Haut irgendwo einnähen, lasst es dann, wartet dann, bis das richtig überwachsen ist, also die Haut und dieser Rohrknorpel und dieser neu gebildete Knorpel sich wieder miteinander verbinden oder verwachsen, und dann nimmt man das dort raus und setzt es eben dann auf die Stelle ein, wo das Ohr sein sollte. Ich persönlich finde die Ergebnisse mittelprächtig. Ja? Also der Aufwand ist enorm. Man hat eine Entnahmestelle, man hat eine Stelle, wo man diesen Ohrknorpel unter die Haut einpflanzen muss. Mhm. Ideal ist natürlich zum Beispiel der Unterarm, weil dort die Haut extrem dünn ist.
Yeah.
Manche nähen es auch in die Leiste, wobei da finde ich, ist die Haut zu dick und dann wird es so klobig. Und da muss man es dann noch heil eben an der Stelle dann einheilen lassen und nur nachformen. Es sind einige OPs und dann schaut es halt auch schon ein bisschen wie so ein Zubi bastelt aus.
Das ist dann also, auch nicht das Gelbe vom Ei.
Ich bin da wieder bei meinem Altlehrmeister, der mit dem Spruch Keep it simple. Ja. Ja. Und es gibt sehr beeindruckende Epithesen, künstliche Ohren, die unheimlich echt ausschauen, die auch nachgebildet werden nach dem anderen Ohr. Und da gibt es eigene Stecksysteme, die man unter die Haut einpflanzt, wo man dann diese Epithese aufklickt.
Okay.
Und das finde ich eigentlich ist die eleganteste Version.
Also wie eine Prothese eigentlich im Prinzip, ja?
Ja, genau.
Deine schöpferischen Tätigkeiten, das ist schon oft beeindruckend, finde ich. Hammer.
Ja, ich erzähle nur was anderen als eingefallen
ist. Ja, aber auch jetzt das mit der Rippe, dass man da wirklich von dem Knorpel das rausholt, da rum reinbringt. Also nichts ist unmöglich.
Ja, nichts ist unmöglich. Es soll halt alles, wie gesagt, in einem Rahmen bleiben. Ja. Gell? Also eben wie gesagt, ich stehe dieser Ohrrekonstruktion mit Eigengewebe wirklich kritisch gegenüber. Es gibt sehr schöne Ergebnisse, wo ich selber staune, was die da draus gemacht haben. Mhm. Man weiß aber nicht, wie viele Operationen da dazwischen waren. Und wenn ich mir denke, dass quasi das Einsetzen von diesem kleinen Gitter, das man am Knochen dann festschraubt, wo die Stifte dann rausschauen durch die Haut, Eingriff in örtlicher Betäubung ist. Und dann klickt man das Ohr drauf und das schaut besser aus als ein rekonstruiertes Ohr nach mehreren OPs. Da muss man sich wirklich überlegen, was gescheiter ist.
Ja. Aber es kann tatsächlich ja jederzeit dann runtergenommen werden.
Ja.
Irgendwie ist das schon verrückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber cool, dass es geht, weil natürlich, wenn man
Ohr verliert. Epithesen gibt es ja, es gibt ja auch für die Nase, gibt es für verloren gegangen, also gerade nach Tumoroperationen, wenn ein Auge verloren gegangen ist, dann kann man das auch durch eine Epithese, also wenn die Lider zum Beispiel fehlen, dann gibt es da ganz erstaunlich gute Epithesen. Ja. Natürlich, nichts ist so wie echt, aber damit kann man ganz gut leben.
Ja, voll spannend.
Mhm.
Vielen Dank, Carlo, schon wieder für den tollen Einblick.
Ja,
falls unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wieder Fragen haben, jederzeit melden. Wir freuen uns drauf. Und ich würde sagen, nächste Woche gibt es wieder ordentlich was auf die Ohren.
Ja, okay.
Neue Folge.
Das ist gut, ja.
Du mach's gut.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast@excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.